Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Moin Formel 1 Fans zu einer neuen Folge Formula Nerd. Wieder direkt nach dem China Grand Prix 2025. Wir sind brandaktuell am Start, auch mit der aktuellen News zum Rennergebnis, wo wir später noch zu kommen. Und ja, wir hatten ja wieder die Situation, dass das Rennen ein bisschen früher war. Ich glaube, deutlich angenehmer als Melbourne, aber ja. Dennoch wieder zum Einstieg, Marc. Die Frage: Wie hast du das Ganze verfolgt?
Ja, ich habe mich tatsächlich auch wieder live hingesetzt. Aber wie du schon gesagt hast, es war so ein bisschen angenehmer. Wenn man zu den Vorberichten aufstehen wollte, war es 7 Uhr. Das ging dann noch. Klar, so 1-2 Stunden längeren Schlaf an einem Sonntagmorgen hätte ich nicht schlecht gefunden. Aber 7 war deutlich angenehmer als bei Australien, war es ja, glaube ich, 5 Uhr. Von daher habe ich da auch gedacht, okay, das geht, kann man für die Formel 1 mal aufstehen, habe das Ganze tatsächlich live geguckt und auch sonst am Wochenende. Muss ich aber sagen, ich muss gerade überlegen, Samstag habe ich es nachträglich geguckt, da habe ich es erst dann den Tag über geschaut, hier Sprint und das normale Qualifying fürs Rennen, da habe ich dann doch ausgeschlafen, aber hatte mich nicht spoilern lassen, zum Glück.
Ja, stimmt. Also ich hatte auch Sprint und dann das Qualifying im Nachhinein gesehen erst, aber immer so, dass ich die Ergebnisse nicht wusste. Das war dann ganz cool. Und ja, das Rennen heute Morgen tatsächlich, ich habe es mir mal vorsichtshalber einprogrammiert zum Aufnehmen gestern Abend und bin dann um 9 Uhr direkt reingestartet. Schönes Käffchen gemacht, dann so ein bisschen quasi das laufende Rennen an den Anfang gesprungen.
Ah, okay.
Also die Aufnahme läuft ja dann auch von Anfang an und für den Fall der Fälle, dass es hier eine rote Flagge gegeben hätte, Safety Car oder sonst was, wäre ich dann wieder ein bisschen aktueller dabei gewesen, aber ja, war ja relativ ruhig dieses Mal, auch im Gegensatz zu letztes Jahr China und ja, so habe ich dann trotzdem alles relativ früh gesehen, aber nicht komplett übermüdet irgendwie aufgestanden, sondern auch ein bisschen Schlaf gehabt. Ja, und in dem Sinne, ja, heute Aufnahmestart quasi 15 Uhr oder zu unserem Vorgespräch und ja, da haben wir was Witziges festgestellt, denn
ja.
Das Ergebnis war doch nicht ganz auf deinem Schirm.
Ja, genau. Also ich muss sagen, ich habe das, wie gesagt, ja live geguckt und habe dann auch wie immer noch so auf F1 TV die Post-Race-Show mir dann noch angeschaut. Hab dann aber auch erstmal ja gar nicht mehr auf mein Handy geguckt, wirklich. War noch im Gym und sowas und hatte jetzt gar nicht mehr so wirklich drauf geguckt, dachte ja, okay, Rennen vorbei, abgehakt, hab alles gesehen und jetzt in unserem Vorgespräch gucke ich mir die Ergebnisse an, denke so, oh, Moment, da stimmt doch was nicht und habe dann tatsächlich erst die Disqualifikation mitbekommen, die dann noch nachträglich kamen. Ja, also dass sowohl die beiden Ferrari als auch Pierre Gasly nachträglich noch disqualifiziert wurden. Ja, wäre fast an mir vorbeigegangen. Da warst du dann schneller auf dem Laufenden als ich.
Ja, dadurch geben sich natürlich noch einige interessante Konstellationen. Und wir werden die Rennbesprechung auch direkt an dem nun aktuellen Ergebnis uns abarbeiten. Aber trotzdem über die Hintergründe der Disqualifikation, denke ich, gehen wir dann näher drauf ein, wenn wir dann bei den Fahrern bzw. den Teams sind. Und dann machen wir es so, wir hatten ja auch einen Sprint, den packen wir mit rein jetzt in unsere sportliche Analyse, gehen aber direkt rein anhand der Rennergebnisse. Und ja, es gab mal wieder ein schönes Erlebnis. Erstmal hatten wir natürlich die erste australische Pole seit Mexiko 2018 mit Oscar Piastri und haben jetzt hier auch einen australischen Rennsieger mit Oscar in China. Das gab's ja auch schon mal, auch 2018.
Stimmt, ja.
Übrigens, damals noch Danny Ricciardo im Red Bull. Und ja, erstmal P1
Piastri, muss ich sagen, hat mich hier absolut überzeugt dieses Wochenende. Sehr, sehr stark das Ganze. Auch, wie ich finde, schneller als Norris gewesen das Wochenende. Also,
ja.
Hat mich schon ein bisschen überrascht. Ich habe ihn stark eingeschätzt, aber trotzdem doch ein bisschen überraschend das Ganze, wie ich finde.
Ja, also, und er war ja wirklich, im Sprint war er ja auch Zweiter, ne? Also, er war ja quasi nahe dran, die absolut maximale Punktzahl sogar mitzunehmen, ne? Also, er hat jetzt im Sprint 7 anstatt 8 Punkte für den Sieg, holt sich jetzt noch den Rennsieg, ja, stand auf der Pole. Im Prinzip, ich sag mal, der Sprint war eigentlich auch sehr gut. Ich meine, den Max Verstappen auf der Strecke zu schlagen, muss man auch erstmal schaffen. Das Einzige, wo er, was heißt Schwäche gezeigt hat, aber wo er jetzt nicht absolut top war, war halt das Sprint-Qualifying, weshalb er halt da nicht ganz vorne gestartet ist. Mhm. Aber ansonsten, ja, also nahezu perfektes Wochenende, wirklich krass. Und ja, ich glaube, das für ihn war das genau richtig, dass nur eine Woche zwischen Australien und China war. Der wollte sofort den Fehler wieder gut machen. Hat alles auf der Strecke gelassen und ein absolut stabiles Wochenende gefahren.
Und McLaren jetzt so ein bisschen in dieser Situation, sie können keinen klaren ersten Fahrer benennen. Also das wird ein harter Fight hier. Möglicherweise ja wirklich um die auch Fahrer-WM. Also ja. Das ist richtig geil, wirklich. Das ist so ein bisschen wie damals 2008 Alonso gegen Hamilton, die sich ja auch ja. nichts geschenkt haben. Beziehungsweise, ja, damals gab es ja so diverse Szenen, wo man dann doch Hamilton ein bisschen bevorteilt hat, strategisch. Aber ich bin mal gespannt, ob es diesmal wieder die Papaya-Rules gibt bei McLaren. Aber so aus Piastri-Sicht ein rundum gelungenes Wochenende. Norris ist so ein Thema. Start im Sprint so ein bisschen versaubeutelt. Und ja. Einen Punkt dann noch geholt, am Ende dann noch an Lance vorbeigezogen, aber das ist natürlich nicht das, was er sich erhofft hat, muss man ganz klar so sagen, und aber trotzdem gut im Rennen dann den Doppelsieg fix gemacht, wobei ich sagen muss, das war ja am Ende nochmal ziemlich knapp, ja. Ich glaube eine Runde länger und Russell wäre Norris vorbeigezogen, weil Norris totale Bremsprobleme hatte oder was das Gaspedal, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls ist er vor den Kurven extrem langsam reingefahren.
Ja, genau. Also es war das Bremspedal, was quasi lang wurde. Also im Englischen sagt man Brake Pedal Going Long. Das heißt, dass das quasi keinen Widerstand mehr hat. Dass du das dann so durchdrückst auf einmal, dass das so ein bisschen lockerer wird, ein bisschen weicher. Und das ist natürlich, ja, keine Ahnung, Lando hat dann im Interview dann auch gesagt, das ist halt der Albtraum eines jeden Fahrers, wenn halt dein Bremspedal plötzlich sich durchtreten lässt und keinen Widerstand mehr hat. Zum Glück hat das Auto trotzdem noch gebremst, aber es wurde halt immer schlimmer und deswegen ist er dann mit Coasting in die Kurven gefahren, also Lift and Coast nennt man das ja, dass du halt bevor du, also normalerweise gibt man Vollgas und ab einem gewissen Punkt kommt halt der Bremspunkt, dann geht man vom Gas runter und geht auf die Bremse, um möglichst wenig Zeit zu verschenken. Aber um die Bremse nicht so stark zu belasten, hat Lando dann, keine Ahnung, 2 Sekunden bevor er auf die Bremse geht, ist er schon vom Gas gegangen, also viel früher auch, als man das normal machen würde, um dann nicht ganz so viel Bremsdruck ausüben zu müssen. Und ja, deswegen ist er dann extrem langsam am Ende, die letzte Runde oder die letzten beiden Runden, da hat ja George Russell dann pro Runde, was weiß ich, 5 Sekunden oder so fast aufgeholt oder 4. Ja, das war schon eng dann am Ende, aber ansonsten, gut, das ist ein technischer Defekt, da kann er nicht viel für, sonst ja, würde ich sagen, im Rennen stark,
ja.
Am Samstag hat ihm irgendwie die Pace gefehlt, ne? Wie du schon gesagt hast, da ein Punkt nur im Sprint, das kann nicht die Ambition sein, und ja, aber Zac Brown hat auch gesagt, das ist das Schöne, wenn man 2 Fahrer Nummer 1 hat, hat er gesagt, dass Lando tatsächlich auch von den Daten von Oscar lernen konnte. Also die
stark, ja.
Ja, die arbeiten wohl trotzdem noch ziemlich gut als Team zusammen so, also die Daten werden geteilt und Zac Brown hat auch gesagt, die hätten die auch racen lassen, wenn es dazu gekommen wäre. Er hat aber auch gemeint, ja, er war vielleicht auch ganz froh, dass das mit der Bremse bei Lando dann war und dass sie sich keine Gedanken drum machen mussten, ob die da jetzt
ja, fallen. Hat er recht, das kann ich ja, verstehen.
Genau, er hat halt gemeint, solange er trotzdem als Zweiter ins Ziel kommt, ist das okay, da waren die Bremsprobleme vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, aber ja, overall bei McLaren, Lando war dann am Ende auch relativ glücklich über den 2. Platz. Ich glaube, wenn man nach dem Sprint ihn gefragt hätte, er hätte wahrscheinlich nicht ganz mit dem zweiten Platz gerechnet, da sah es ja nicht so gut aus. Ja, McLaren das Maß der Dinge aktuell.
Muss man wirklich zugestehen und aktuell das heißeste Eisen im Feuer. Und wir gehen jetzt direkt zum nächsten Team und ja, schon wieder reden wir hier sehr früh über Mercedes und wieder mal George Russell auf dem Podium. Der schleicht sich da immer so unauffällig da oben hin, fährt wirklich ja super eigentlich. Also Russell, finde ich, ist in einer wirklich sehr, sehr guten Form. Im Sprint ist er Vierter geworden dann hinter Max. Im Rennen jetzt einen sehr wichtigen dritten Platz, der ja fast noch der zweite Platz geworden wäre. Also Mercedes ist, wie ich finde, stärker, als ich sie eingeschätzt habe aktuell. Mhm. Und da weiß man ja auch nicht, was da noch so kommt. Also die Mercedes entwickelt ja eh immer sehr stark gut. Manche Updates in der Vergangenheit waren nicht unbedingt positiv, aber ich glaube, da kann man auch noch einiges in Zukunft erwarten. Ja, und Antonelli ist natürlich jetzt auch so ein bisschen, ja, ein bisschen lachend auf Platz 6 gelandet noch im Rennen, durch zwei Disqualifikationen, die dann vor ihm waren, die beiden Ferrari. Wäre normal Achter geworden, meine ich, und ja, trotzdem auch ein solides Rennen. Ich meine, das ist ein Rookie, da kann man jetzt nicht jedes Wochenende direkt erwarten, dass der da auf Russell Niveau performt, aber mit dem starken Wochenende gerade in Melbourne im Rücken, glaube ich, war das hier heute auch wieder eine sehr solide Vorstellung von Antonelli. Im Sprint auch noch zwei wichtige Punkte geholt. Vollkommen in Ordnung.
Ja, also genau, das denke ich auch. Das Antonelli, das war jetzt nicht überragend, aber war trotzdem ein gutes Wochenende, würde ich sagen. Ja, und Russell würde ich ähnlich bewerten wie du. Das ist sehr stark. Er schleicht sich da wirklich irgendwie noch so da vorne mit rein. Im Qualifying für das Rennen ja auch Zweiter gewesen, ne? So, das kam irgendwie auch so überraschend da am Ende.
Ja.
Also das muss man ja auch sagen, dass er sich da überhaupt noch auf die erste Reihe geschoben hat. In der Race Pace, reicht's für McLaren nicht, so ehrlich muss man sein. Ja. Und ja, er hat nur die beiden McLarens vor sich. Er hat sogar einen Max Verstappen hinter sich gelassen. Also, ja, viel, viel stärker kann man das in dem Auto, glaube ich, nicht machen.
Nee, absolut.
Und ja, das ist wirklich stark. Das ist das, was man im Mercedes machen muss. Und ja, George Russell in einer sehr, sehr guten Form, um die Saison zu starten. Also der macht jetzt wirklich den Schritt so. Klarer erster Fahrer bei Mercedes.
Mhm. Ja. Zumal auch lustig, Zac Brown redet ja aktuell Verstappen zu Mercedes fürs nächste Jahr. Und auch wenn man jetzt überlegt, einen Antonelli wird man ja sicher nicht rausschmeißen, so den Rohdiamanten. Aber so wie ein Russell jetzt fährt, finde ich, kannst du den ja auch nicht da irgendwie austauschen. Also das wird auch noch sehr, sehr spannend dieses Jahr. Es ist noch zu früh, um darüber zu diskutieren. Natürlich, wir haben erst zwei Rennen, aber die City Season, glaube ich, wird auch wieder ordentlich Action geben. Und ja, jetzt sind wir erstmal mit Mercedes durch und dritte Team, über das wir reden müssen, ist dann schon Red Bull. Was heißt schon? eigentlich schon ja relativ spät, aber hier natürlich über Max als den Fahrer, der hier die Punkte geholt hat. Dritter im Sprint, denke ich eigentlich.
Zweiter.
Auch,
Zweiter? Nee, Dritter, richtig. Sprint Qualifying war Zweiter, stimmt. Ja.
Genau.
Ja, Sprint, da war ich jetzt falsch.
Und Rennen dann Vierter und ja, das ist trotzdem aktuell wirklich die Obergrenze, ne, von Red Bull.
Ja, es ist so ein bisschen
sogar noch geht's gut performt, finde ich. Also,
ja, also im Sprint da wirklich auch mal für eine Zeit lang Hamilton kurz unter Druck gesetzt, ne, aber halt auch nie wirklich so eng gewesen, dass du jetzt sagst, da muss mal ein Angriff kommen oder so. Das war immer so, ja, gerade dran, und man hat es aber auch gesehen, selbst auf der langen Geraden kann der Red Bull sich da mit DRS gar nicht so richtig ranziehen. Und ja, irgendwie fehlt da dann doch so die letzte Pace in dem Auto, das sieht man auch. Und ja, ich denke auch, also beim Max Verstappen kannst du eigentlich davon ausgehen, dass der, keine Ahnung, 99,9% was geht aus dem Auto rausholt. Deswegen viel mehr ist in dem Red Bull nicht drin. Zufrieden sein wird er nicht mit den aktuellen Ergebnissen, glaube ich. Er tut, was er kann mit dem Auto. Und ja, wenn man dann mal auf die andere Seite der Garage schaut, dann sieht man, glaube ich, wie schlecht es um den Red Bull als Auto bestellt ist.
Moment, ich scrolle erstmal
runter. Ja.
Nein, also so gemein wollen wir jetzt auch nicht sein. Liam Lawson, Platz 14 im Sprint. Und im Rennen jetzt letzten Endes als Zwölfter gewertet. Die drei Disqualifikationen mal ausgeklammert, war er dann als Track Position auf Rang 15. Das ist natürlich nichts. Ich muss mal gerade gucken im Qualifying. Okay, da war er Letzter. Ich wusste es jetzt gar nicht mehr genau.
Er war sowohl im Sprint-Qualifying als auch im normalen Qualifying Letzter. Im Sprint auf 14. Im Rennen mit drei Disqualifikationen vor ihm auf 12.
Ich tue mir ein bisschen schwer jetzt zu sagen, das liegt jetzt nur an dem Liam Lawson, denn wir wissen ja, wie schwer der zweite Sitz im Red Bull ist, dass da ja quasi keiner wirklich mit klar kam. Klar, auch ein Perez kam nicht mit klar, der hat nicht dann so Doppel-20. Platz in Sprint-Quali und Quali gemacht, aber das war ja auch noch ein erfahrener Bursche. Lawson ist ja einfach noch ein quasi Rookie. Ich tue mir da ein bisschen schwer mit. Und ich hatte im Vorlauf auch eine herzhafte Diskussion auch schon mit einem Kumpel darum, weil ja Lawson ja auch schon ziemlich angezählt wird. Ich habe dann mal so ein bisschen auf X geguckt. Da gibt's ja dann auch die Gerüchte hier, dass Yuki schon in den Startlöchern steht, dass man ihn dann hochzieht und Lawson zurück in den Racing Bull nach, was weiß ich, wird dann jetzt nicht direkt sein. Aber ja, das sind alles so Diskussionen. Ich meine, Red Bull hat diese Luxussituation, dass sie quasi Fahrer zwischen den Teams so ein bisschen hin und her wechseln können, ne? Ja. Sind natürlich auch Verträge, die da gelten, aber natürlich die Möglichkeit ist immer da. Haben wir in der Vergangenheit ja regelmäßig gesehen bei Red Bull, dass das möglich ist, dass man einfach mal Fahrer tauschen kann. Aber ich finde halt nach zwei Rennen, mir geht das alles so ein bisschen schnell.
Ja, also finde ich jetzt auch. Man muss jetzt, also das erste Rennen, das sollte man wirklich komplett ausklammern, ne? Melbourne, Regenchaos, so. Und dann ist das jetzt das erste Rennen, wo es wirklich trocken war, wo es wirklich ein bisschen um die Pace ging. Und ja, das ist jetzt mit China, klar, es ist eher eine klassische Rennstrecke, aber viele kennen die Strecke nicht, gerade die Rookies. Wir sind da letztes Jahr gefahren und davor 5 Jahre nicht, 4 Jahre nicht.
Stimmt, da war ja auch eine lange Pause, ja.
Ich glaube 2019. Letztes
Jahr das erste Mal wieder seit einiger Zeit, ja.
Ja, genau, 2019 war China noch und dann 2024 erst wieder.
Ja.
Genau, und dann, ja, also, ich weiß nicht, an sich finde ich sowieso schon schwer, nach 2 Rennen immer schon irgendwas beschreien zu wollen. Mhm. Also ich würde da abwarten. Allerdings, ja, wir können, glaube ich, ausschließen, dass Liam Lawson jetzt der große Heilsbringer ist, der plötzlich mit Max mithalten kann. Das lässt sich, glaube ich, nach 2 Rennen schon sagen. Das, darauf wird es nicht hinauslaufen.
Ja.
Und das ist so ein, ja, also ich glaube, ich würde ihn jetzt nicht abschreiben, aber ich glaube, so diese Traumvorstellung, dass er jetzt einer ist, der mithalten kann.
Der vielleicht auch maximal ärgert oder so.
Ja, aktuell ich glaube.
Ist das halt gar nicht zu sehen. Ne?
Und ich glaube auch, also das wird, also dann müsste davon jetzt auch schon was zu sehen sein. Ja, ich glaube, so eine krasse Lernkurve kannst du jetzt nicht mehr hinlegen. Ich glaube, er kann sich da bestimmt reinkämpfen, wenn es für ihn gut läuft, dass er zumindest die Punkte schafft regelmäßig. Weil
das sollte erstmal das Ziel sein, finde ich, für ihn.
Genau, und ich finde auch, wenn Max Verstappen im Rennen Vierter wird und Liam Lawson dann auf Platz 8 wäre oder so, dann ist das okay,
auf jeden Fall.
Ja, so auf 8, 9 oder so, weil wenn Max Verstappen nur Vierter wird, ja, dann wirst du als sein Teamkollege nicht Fünfter oder Sechster direkt dahinter sein, da muss man dann auch realistisch sein. Aber ja, also das langsamste Auto im Feld ist der Red Bull jetzt, glaube ich, auch nicht. Nee. Und deswegen sind halt diese 20. Plätze in den Qualifying Sessions schon ein bisschen hart. Aber andererseits, es ist halt als Außenstehender so schwer zu sagen. Helmut Marko hat ja auch mal gesagt, am Anfang dachte ich so halb scherzhaft, aber ja, vielleicht sogar wirklich realistisch. Vielleicht ist nicht Liam Lawson derjenige, der aus dem Red Bull getauscht wird in den Racing Bull, sondern Max Verstappen, einfach weil der Racing Bull schneller ist als der Red Bull.
Ja, nein, das ist gar nicht mal so blöd.
Ja, also wenn ich mir
die Qualifyings ansehe, auf jeden Fall.
Ja, genau, also das ist das Ding, ne? Weil wir können es halt jetzt, ja, wir können es irgendwie schwer beurteilen, was ist Fahrer und was ist Auto. Aber jetzt stell dir mal vor, der Red Bull ist wirklich nur so schnell, wie der zweite Fahrer ihn fährt. Und Max Verstappen fährt dieses Auto einfach viel schneller, als es ist. Stell dir das mal vor. dann wäre es ja abs, also dann muss der in den Racing Bull gesetzt werden und dann kann der um Siege wieder mitfahren, so ungefähr. Das wäre natürlich eine absolut verrückte Story. Ich glaube es am Ende jetzt auch nicht. Also weil da hängt ja dann auch noch mehr mit dran, ne? Dann müsste ja auch, also hier die ganzen Abläufe an einem Wochenende ändern sich ja dann auch für die Fahrer. Also der Race-Engineer müsste auch mitwechseln, ne? Das machen die ja noch.
Stimmt,
also,
nee, da hängt das, zu viel mit, also genau, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Da einen Max Verstappen, der auf einer fahrerischen Ebene Top-Leistungen bringt, da aus seinem ganzen Umfeld, was er gewohnt ist, den Abläufen bei Red Bull rauszureißen und ein anderes Team zu stecken, die, also man muss ja auch sagen, Red Bull, die sind in Großbritannien, haben die ihren Sitz, und die Racing Bulls in Italien. Also, ne, also da hängt ja richtig viel dran sogar. Ja. Deswegen halte ich für unwahrscheinlich, aber es ist trotzdem so eine Sache, ja, also es könnte schon sein, dass ein Max Verstappen mit einem Racing Bull die gleichen Ergebnisse einfahren könnte, die er jetzt mit einem Red Bull einfährt.
Ja. Gut, Thema Racing Bull kommen wir später nochmal, habe ich auch so eine eigene Theorie, aber ja, also muss man sagen, am Ende sitzt dann Tsunoda mit Lawson im Red Bull. Ja. Das wäre schon witzig. Eieiei. Ja, aber gut, wir warten mal ab. Und ich glaube, Suzuka, hatten sie zumindest auf Sky gesagt, kennt Lawson ja relativ gut, die Strecke. Also die Entschuldigung wäre da nicht mehr vorhanden. Ja, mal schauen. Ich drücke ihm trotzdem die Daumen, dass er da irgendwie die Kurve bekommt. Und gehen jetzt mal weiter zum nächsten Top-Team. Nämlich Haas.
Ja, also ja, unglaublich.
Sensationell, natürlich Disqualifikationen betrachten, aber sensationell Platz 5 mit Esteban Ocon im Rennen und jetzt Platz 8 mit Olli Berman.
Ja, und das wäre auch ohne die Disqualifikation, wäre es ja Platz 7 und 10 gewesen.
Richtig,
ne?
Also auch Doppelpunkte, absolut. Ja. Zumal man auch sagen muss, im Sprint waren sie ja noch relativ langsam. Mit Platz 15 und 16 habe ich auch eigentlich gedacht, dass Haas jetzt nicht so die Rolle spielt,
nee,
für den Sonntag. Aber die haben ja einen riesen Sprung gemacht und also wirklich, da ziehe ich hier meinen Hut. Auch Ocon, ich meine, der hat ja auch im Alpin immer mal diese Achtungserfolge gehabt und ich finde hier Platz 5, das ist bockstark und finde ich, hat er dann auch verdient. Also
ja, also wirklich. Und auch beide Überholmanöver gezeigt auf der Strecke, ne? Also
stimmt, ja.
Das war jetzt auch nicht einfach nur so dieses, ja, die Strategie hat halt gepasst und sie haben da irgendwie einfach ins Schwarze getroffen und die Boxenstops genau richtig gemacht. Nee, die haben das auch auf der Strecke geklärt. Ne? Also in Berman, da hat man einige Überholmanöver gesehen, so Switchbacks.
Unter anderem gegen Lawson,
genau.
Wo da hat er doch so einen geilen Funkspruch gebracht.
Ciao oder so, ne?
Ciao, ja. Ja, sehr, sehr lässig auf jeden Fall. Hat sich so ein bisschen geschämt nach dem Rennen.
Ja,
im Interview. Das war auch sehr, sehr sympathisch.
Ich glaube, das ist so, das war ihm echt unangenehm, ne? Dass er da so ein bisschen großkotzig dann gewirkt hat, ne? Aber, macht ihn ja echt nur noch sympathischer, finde ich. Und Ocon, ja, nochmal 3 Plätze vor ihm. Also auch ein, wie du gesagt hast, bockstarkes Rennen. Und ich glaube, das hat keiner kommen sehen dieses Wochenende. Mhm.
Nee.
Also ich habe
gar keine Punkte erwartet eigentlich bei Haas.
Ja.
Also.
Ja, ich auch nicht.
Auch enorm wichtig. Man weiß ja noch gar nicht, wo die Reise hingeht in der Konstrukteurswertung. Ich habe es nicht ganz im Kopf. Wie viele Punkte sind das jetzt insgesamt? Platz 5 und 8?
Ja, 10 und 4.
10 und 4, 14 Punkte. Alter, das ist verdammt wichtig.
Ja.
Gerade wenn man überlegt, wie schlecht wir Haas geschätzt haben in unserer Saisonvorschau. Ja, also hinten muss erstmal das letzte Team 14 Punkte holen oder das vorletzte, das ist ja auch nicht immer gegeben. Also von daher ist das hier jetzt schon mal ein ganz guter Puffer. Und wenn die so weitermachen, kommen da auch noch ein paar Punkte zustande. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja.
Und deswegen gelungenes Wochenende für Haas. Und ja, in dem Abschnitt haben wir jetzt noch ein Team. 5 Teams gehen wir jetzt durch in diesem Kapitel. Das nächste Top-Team sozusagen, nämlich Williams.
Ja.
Auch Doppelpunkte jetzt durch die Disqualifikation.
Stimmt, ja.
Platz 7 Alex Albon und Platz 10 Carlos Sainz. Seine ersten Punkte für Williams. Hätte ich eigentlich gesagt, eher enttäuschendes Wochenende für Sainz, aber jetzt dadurch, dass er diesen Punkt holt, ist ja auch schön für ihn. Doppelpunkte als Teamergebnis, also ja, Williams auch stark unterwegs aktuell. Insbesondere Alex Albon, glaube ich, der uns alle so ein bisschen überrascht.
Ja. Ja, genau. Also ich hätte jetzt auch gesagt, ohne Disqualifikation hätte ich gesagt, gutes Wochenende für Alex Albon, für Carlos Sainz eher schlechtes Wochenende. Hm. Ich glaube jetzt, klar, es ist ein Punkt, aber ich glaube, ganz also zufrieden ist er damit immer noch nicht. Ne? Also ich meine, er kommt ja auch von Ferrari, wo er um Rennsiege mitgefahren ist. Aber ja, ich glaube, er braucht wirklich einfach noch ein bisschen, um sich an den Williams zu gewöhnen. Er hat das auch in den Interviews immer gesagt, jetzt am Wochenende auch wieder, Car is all over the place und sowas. Also er weiß noch nicht ganz, wie er mit dem Auto umgehen muss, wie er das richtige Setup findet. Aber ja, ich glaube an sich, Williams, die wissen, dass sie quasi eigentlich immer, wenn sie abliefern, aus eigener Kraft in die Punkte fahren können wahrscheinlich oder zumindest oft. Und ja, an sich da auch. Also auch ein bisschen eine positive Überraschung bisher in der Saison. Und aktuell, man höre und staune, aktuell Platz 4 in der Konstrukteurs-WM für Williams.
Sehr, sehr stark, ja.
Vor Ferrari. Ja. Muss ja auch mal gesagt werden.
Ja, definitiv, ne? Also Williams auf einem sehr, sehr starken Weg aktuell. Und auch diesmal nicht mit einem reinen Paydriver unterwegs in der Saison. Ist ja auch wichtig nochmal. Und da können wir uns noch auf einige schöne Rennen gefasst machen. Ich würde sagen, Williams ist auch ein schönes Ende für dieses Kapitel. Und wir hören uns aber im zweiten direkt mit dem nächsten Team und der weiteren sportlichen Analyse.
Hey, von da innen geflankt. Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste ran schießen.
Er war kein Lautsprecher, keiner, der ins Rampenlicht drängte. Aber als es wirklich zählte, trat er aus dem Hintergrund heraus. Helmut Rahn erschoss Deutschland zum ersten WM-Titel.
Tor! 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 Deutschland ist Weltmeister!
Und Helmut Rahn fast am plötzlichen Ruhm zerbrochen. Sein Leben ist die Geschichte eines Helden wie der Willen, der ins Rampenlicht gezerrt wurde, aber eigentlich nur dahin zurück wollte, wo er ursprünglich herkam, in den Hintergrund. Hört die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Helmut Rahn, der Mann aus dem Hintergrund, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Kapitel 2 der heutigen Folge zum China Grand Prix 2025. Und wir gehen jetzt hier direkt wieder rein mit dem nächsten Team, nämlich Aston Martin. Was auch noch glücklicherweise durch die Disqualifikation 2 WM-Punkte ergattern konnte mit Platz 9, nämlich Lance Stroll.
Ja.
2 Rennen in Folge gepunktet, 2-mal Alonso geschlagen.
Gut, Alonso 2-mal nicht ins Ziel gekommen, aber...
Richtig, in der Fahrer-WM vor Leclerc und Hamilton. Also würde ich sagen, für Lance wirklich ein starker Start in die Saison. Und das meine ich auch teilweise sogar ernst. Weil, wie ich finde, absolut solide unterwegs und auch heute mit der Ein-Stop-Strategie auch von Team sehr lange draußen gewesen auf den harten Reifen, hat sich dann am Ende eben doch bewährt, weil man hat die Punkte jetzt noch abgegriffen. Also so gesehen auch gewisserweise vom Team eben ins Ziel gebracht und ja, man war dann eben da. Bei Alonso natürlich sehr unglücklich.
Ja. Die Bremsen waren das, ne, die da Feuer gefangen haben, ja.
Genau, und der konnte ja gar nichts dafür. Also von daher im Sprint beide 9. und 10. auch wieder sehr relativ nah beieinander. Ja, aktuell relativ ebenbürtig, die beiden, ne?
Ja, also.
Nicht sehr weit auseinander.
Ja, also muss ich wirklich sagen, hätte ich nicht so gedacht. Im Sprint war ja auch Stroll vor Alonso, beide halt knapp außerhalb der Punkte. Deswegen eigentlich ja für die. Finde ich es jetzt auch schön für Aston Martin, dass sie jetzt dann noch Punkte bekommen haben, weil das wäre sonst echt ein frustrierendes Wochenende gewesen, mit sowohl im Sprint als auch Rennen wären sie ja dann knapp außerhalb der Punkte gewesen am Ende. Ja, deswegen eigentlich ganz schön, dass sie jetzt dafür belohnt wurden. Und Stroll war im Rennen so ein bisschen das Versuchskaninchen für alle anderen, weil er gezeigt hat, wie lange die harten Reifen halten,
genau.
Weil er ja darauf gestartet ist. Und ja, und dass er dann
die schnellste Runde auf den harten Reifen in Runde 29 absolviert hat.
Auch
also
krass.
Relativ zum Ende des Stints. Von daher auch für ihn natürlich ein gutes Reifenmanagement, ne?
Ja.
muss man ihm auch zugute halten. Also, ja, zwei Rennen rum, zwei Rennwochenenden und über Lance kann man kein schlechtes Wort verlieren.
Ja, genau. Und ja, gut, auf der anderen Seite Alonso, ja, wie schon gesagt, das war nicht seine Schuld, da kann man jetzt irgendwie nicht viel sagen. In Melbourne, gut, da hat er es in die Mauer gesetzt, ne, da war er dann schon selbst dran schuld.
Stimmt, ja.
Ja, also, ja, für ihn bis jetzt kein guter Start in die Saison, ne, also muss man dann auch mal andersrum jetzt sehen, ne, Lance Stroll startet halt sehr gut rein, aber Alonso lässt sich von Lance Stroll schlagen, baut einmal selbst einen Unfall, gut, jetzt das DNF ist ungünstig, also einfach unglücklich auch, aber ja, der hatte schon bessere Saisonstart, sag ich mal.
Ja. Zumal Aston ja auch die letzten beiden Jahre immer diese starken Starts hatte, auch teilweise mit Podiumsplätze durch Alonso. Das bleibt komplett aus diese Saison. Das wird wirklich so ein bisschen eine Saison im Niemandsland der Konstrukteurswertung. Ja, aber mal schauen trotzdem. Ich meine, die haben ja mit Adrian Newey dann quasi noch was Richtiges im Köcher und werden, glaube ich, alles für in 2026 reinsetzen. Na, aber so gesehen, trotzdem zwei wichtige Punkte für Aston hier. Und so gesehen, ja, kein Wochenende zum Vergessen. Und ja, gehen wir direkt hier zum nächsten Team im Klassement. Und das sind, wir haben eben schon mal ein bisschen drüber geredet, die Racing Bulls. Hier gewertet mit Isaac Hadjar auf der 11. Und Yuki auf 16, da ist doch dieses Teil am Flügel einfach abgeflogen, ohne Fremdeinwirkung. Natürlich ein bisschen Pech für Yuki. Und ja, die Racing Bulls, muss man natürlich auch sagen, Yuki im Sprint Sechster, ne?
Davon da hat er Punkte geholt.
Nicht unerwähnt lassen, starke Vorstellung. Überhaupt auch im Qualifying beide sehr stark, beide in Q3 gekommen. Hadjar sogar Siebter, Tsunoda Neunter im Qualifying am Ende. Und also auf eine Runde ist der Racing Bull wirklich stark. Die lange Distanz
fehlt da ein bisschen. Ja, würde ich gar nicht mal so sagen. Ich glaube, auch auf die lange Distanz kann das Auto was. Aber für die war ja das Problem, sage ich jetzt mal, dass sie einfach die Strategie nicht geändert haben. Also
stimmt, sind beide mit Zwei-Stop-Strategie gefahren, oder?
Ja. Genau, ja, also Yuki, glaube ich, am Ende sogar 3-Stop, weil der Frontflügel kaputt gegangen ist, oder?
Flügel, ja.
Also deswegen ist es so ein bisschen, also klar, Zwei-Stop-Strategie war das, was alle dachten, was gefahren werden muss, sollte. Aber man muss das doch ändern können on the fly, ne? Ja. Also wenn man sieht, dass, und wenn ich jetzt mal gucke, ich habe jetzt gerade mal aufgemacht, also Hamilton hatte dann am Ende halt eine Zwei-Stop-Strategie, aber da hat Ferrari ja auch gesehen, dass die Ein-Stop cleverer wäre und wollte einfach mit einem Fahrer was anderes machen. So, okay. Und dann alle wieder Ein-Stop. Ja, und dann Liam Lawson halt, gut, für den war das eh ein geschenktes Rennen, ne? Ja, und dann halt die Racing Bulls mit mehr als einem und Bortoletto, der aber hat aber ja in der ersten Runde, der ist ja ganz früh in die Box, ne? Und
richtig, der war genau, dann.
Ja. Also im Prinzip die Racing Bulls, das einzige Team, was die Strategie wirklich in Sand gesetzt hat, einfach. Ja. Und ich glaube.
Ja, stimmt schon, ne? Ja, wenn man das jetzt ausrechnet, wäre da durchaus noch was drin gewesen. Gut, man muss jetzt auch sehen, durch die drei Plätze, sonst wären Hadjar jetzt 14. als beste Position gewesen. Ja, aber ja, es ist maximal unglücklich, gerade wenn man die Quali gesehen hat, den Sprint gesehen hat, natürlich, also da hat man sich dann deutlich mehr erhofft, aber hatten wir ja letztes Jahr auch schon, dass man bei der Strategie irgendwie teilweise wilde Dinge macht bei den Racing Bulls, also
ja,
man lernt so richtig nicht aus den Fehlern.
Ja, also es ist wirklich, ja, also es war mir unerklärlich, warum die da dann ganz offensichtlich ihre Strategie einfach nicht gewechselt haben, aber ja, gut, nichtsdestotrotz, bei Yuki, wenn der Frontflügel einfach so ohne Fremdeinwirkung bricht, ja, da hätte auch die beste Strategie am Ende nichts gebracht. Das darf natürlich auch einfach nicht passieren, also es war einfach ein Fehler in dem Teil, ne, das muss auch analysiert werden und müssen sie schauen, dass das nicht mehr vorkommt. Ja, das Wochenende ist gestartet mit viel Hoffnung und es sah gut aus und ja, am Ende gehst du ganz eindeutig ohne Punkte aus dem Rennen nach Hause. Klar, du hast im Sprint die 3 Punkte mitgenommen, aber da wäre viel mehr drin gewesen. Also,
ja, definitiv.
Das ist gerade ernüchternd. Gerade
wenn die Teams wie Haas so gut punkten, die ja auch direkte Konkurrenz sind, möglicherweise auch Williams, je nachdem, wo man sich selbst sieht. Also, ja, schon ein bisschen unglücklich für die Racing Bulls. Ja, und man weiß ja noch nicht, wer in ein paar Rennen dort im Cockpit sitzt. Also von daher muss man da auch noch ein bisschen was an der Strategieabteilung machen.
Ja.
Ja, was haben wir denn hier als nächstes im Klassement? Ich gehe mal durch und da sind wir bei
Alpine, oder? Ja.
Ja. Hier ins Ziel gekommen noch Jack Doohan als 13. gewertet, Gasly disqualifiziert und eigentlich hätten wir zuerst über Gasly geredet, der natürlich schneller unterwegs war als Jack Doohan. Doohan hatte ja, glaube ich, schon im Sprint eine Zeitstrafe bekommen.
Ja.
Hier jetzt auch, selbe Kurve, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja,
und beide Male ein bisschen arg optimistisch.
Ja, es ist, ja, also, er macht jetzt noch keine so gute Figur in dem Alpine, ne? Ja, er ist ja auch schon angezählt von Anfang an der Saison. Das ist vielleicht auch genau das Falsche für so einen Fahrer, ne? Wenn du von Anfang an so unter Druck stehst.
Ja.
Merkt man bei ihm ein bisschen. Ja, aber andererseits ist halt auch so eine Sache, wenn ich mir jetzt mal anschaue im Sprint Qualifying oder so, da war er, im Sprint Qualifying war er sogar vor Pierre Gasly, sehe ich hier gerade. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Und in dem Qualifying fürs Rennen war er jetzt auch nur ein Zehntel hinter Gasly.
Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne?
Wenn man genau, das jetzt so sieht. Also, das ist sogar, also hätte ich jetzt fast schon gesagt, für einen Rookie im zweiten Rennen, ne? Oder dritten Rennen, wenn man jetzt Abu Dhabi mitzählt, was er ja schon gefahren ist, aber gerade auch gegen Pierre Gasly, der ja schon lange dabei ist, der auch schon Erfolge gefeiert hat, auch schon einen Rennsieg. Ja, also das würde man doch unterschreiben, ein Zehntel nur hinter seinem Teamkollegen zu sein von der Pace.
Und im Rennen, wenn ich jetzt hier Gasly noch mit reinrechne, so ungefähr, der dann hier vor Hadjar zu sehen ist, waren das so ungefähr, jetzt sag ich mal, 8-9 Sekunden Unterschied, wo die beiden ins Ziel gefahren sind. Das ist über die komplette Renndistanz jetzt auch nicht sonderlich viel.
Ja, eben, also es ist, ja, eigentlich absolut okay.
Ja.
Ja, aber mit so Manövern, wo es dann Strafen für gibt, tut er sich dann halt keinen Gefallen leider. Ja. Ne? Das ist, und ja, da kann man dann sagen, was man will, da ist am Ende dann doch er dran schuld.
Ja, sicher. Und wie du es ja sagst, ne, die ganze Diskussion um ihn macht ihn, verunsichert ihn dann wahrscheinlich auch eher. Und dann will er, wenn er gerade so im Niemandsland des Klassements unterwegs ist, glaube ich, aus Situationen einfach so Überraschungsmomente erzeugen, auffallen, ne?
Ja.
Die ihn dann aber in Situationen bringen, wo man dann eben nicht überholt oder wo man dann innen reinzieht, weil man zwangsläufig den Vordermann berühren muss, um da überhaupt sich vorbeizuquetschen. Und das ist ja beide Male passiert. Also ja, ich glaube, dem tut das ganze Wirrwarr um ihn, um die Vertragssituation, um Colapinto, der möglicherweise ins Cockpit kommen könnte. Das tut dem Jungen einfach nicht gut. Und ich habe es in der letzten Folge ja auch schon gesagt, ich finde es auch extrem unfair, ihn da direkt quasi schon vor der Saison anzuzählen, wo er nicht mal irgendwas zeigen konnte. Also Abu Dhabi schließt sich ja mal komplett aus, weil das war ja für mich nur so ein Bonus. Weißt du, hier, du bist schon da, darfst das letzte Rennen fahren.
Genau,
das und dann werden die Karten neu gemischt. Aber ihm wurden die Karten ja nie mal neu gemischt, sondern er war direkt von Tag 1 angezählt und eigentlich der nicht in das Cockpit so richtig gehört. Und das finde ich halt überhaupt nicht in Ordnung. Und wie wir jetzt ja auch schon analysiert haben, so weit weg ist er auf der Strecke nicht von Gasly.
Ja, genau, das ist es ja. Also das, ich finde, ihm sollte man die Chance geben, sich da ohne großen Druck erstmal entfalten zu können. Ja, genau, er muss, ich glaube, wenn er halt diese Manöver einfach nicht machen würde, wäre doch alles gut, glaube ich. Also es hat ja, glaube ich, auch niemand oder es kann niemand die unrealistische Erwartung haben, dass er da in das Cockpit gesetzt wird und er schlägt einen Pierre Gasly, ne? Das ist halt, und der Alpine, der ist halt momentan nicht das Auto, was aus eigener Kraft in die Punkte fährt. Das passiert halt mit dem Auto aktuell nicht. Von daher, Ich glaube, er muss da einfach so ein bisschen ruhiger werden, ja, nichts Wildes versuchen. Und ich glaube, dann passt das schon. Von der Pace her ist der, glaube ich, gar nicht so schlecht unterwegs.
Ja, deswegen, also ich würde ihm auf jeden Fall noch Zeit geben. Und wir haben anderthalb Jahre Logan Sargeant gesehen in der Formel 1. Eben, was ja auch lange gedauert hat, bis man da eine kleine Verbesserung sieht, die auch man auch immer mal gesehen hat. Aber zum Beispiel im Vergleich mit dem würde ich jetzt einen Jack Doohan stärker einschätzen beispielsweise. Also von daher, gibt dem Jungen hier noch eine Chance. Wartet mal ab. Also Lawson ist ja dasselbe Thema. Ich reg mich einfach unheimlich darüber auf, wie schnell das mittlerweile alles gehen soll. Am besten setzen wir jedes Rennen wen anders rein, wenn einer mal versagt hat in einem Rennen zuvor. Also das wird mir alles hier zu hoch gekocht. Und Rookies sind nicht umsonst Rookies, die eben auch ein bisschen Geduld erwarten dürfen, wie ich finde.
Ja.
Und ja. Jetzt gehe ich nochmal hier durch die Teams. Ne, eins fehlt noch.
Zwei noch.
Zwei?
Ja, wir haben erstmal noch Kick Sauber.
Richtig.
Nee, also die waren zwar sehr unauffällig irgendwie dieses Wochenende, aber über die haben wir noch nicht gesprochen.
Ich muss mich hier gerade mal gucken. Im Klassement haben wir die jetzt übersprungen? Nee, haben wir gar nicht. Stimmt, ja. Du hast recht. Ja, ich war nämlich schon unten bei den Fahrzeugen, die nicht gewertet wurden. Und aber oben geht die Liste auch noch weiter. Genau, ja klar, natürlich. Gabriel Bortoleto hier mit Platz 14. Hülkenberg 15 im Rennen. Ich gucke nochmal gerade hier im Sprint. Bortoleto 18, Hülkenberg 19. Ja, gut. Im Rennen Nico direkt einen Ausritt gehabt.
Auch Schaden am Auto gehabt.
Ja, an die Box. Ja. Und dann war das Rennen eigentlich auch so ein bisschen gelaufen. Bortoleto war doch auch neben der Strecke. Ne?
Andrea hat sich dann sofort neue Reifen geholt auch. Ich weiß gar nicht, wann Hülkenberg an der Box war, aber Bortoleto war in der ersten Runde direkt.
Und Hülkenberg auch sehr früh, meine ich.
Ja, kann sein. Also das ist, ja, da ging nicht viel einfach an dem Wochenende, muss man da ganz ehrlich sagen. Gut, Kick Sauber war ja letzte Saison auch sehr abgeschlagen. Ne? Hatten jetzt am Anfang quasi das Glück des Regenrennens, wo Hülkenberg dann da vorne in die Punkte reingefahren ist. Aber ja, hat man jetzt dann doch gesehen, trockene Bedingungen, normale Strecke, da die sind nicht, die können da nicht mithalten von der Pace vom Auto her. Und da können die Fahrer dann auch keine Wunder bewirken, dass dann ja beide quasi früh in die Box müssen, weil ja Fehler passiert sind und so. Ist natürlich unglücklich, aber mein Gott. Ja.
Was dann halt immer noch mal so ein Moment ist, ein Hülkenberg wird dann zum Beispiel 12. im Qualifying. Ich finde, das sind dann so Ergebnisse, wo du dann doch sehen kannst, der Kick Sauber ist vielleicht doch einen Tacken stärker als letztes Jahr.
Ja.
Haben ja auch schon mehr WM-Punkte als in der gesamten Saison. Also von daher, ich glaube, so ein paar Überraschungsergebnisse sind durchaus möglich, wenn es eben so ein bisschen verrückte Rennen sind oder wo man vielleicht mal durch die Strategie ein bisschen profitiert. Weil ich finde schon, beide sind ja starke Fahrer, auch ein Bortoleto, glaube ich. Der wird noch ordentlich Ergebnisse einfahren. Also
ja,
von daher würde ich das jetzt gar nicht mal so negativ sehen bei Kick Sauber. Muss man abhaken und optimistisch dann nach Japan blicken. Und ja, dann haben wir jetzt die Überleitung, ne?
Ja, genau.
Zu unserem Team, welches zuletzt erwähnt wird, Ferrari.
Ja.
Dazu muss man natürlich sagen, hätten wir jetzt den Sprint wie letztes Jahr analysiert, hätten wir zuerst über Ferrari gesprochen, denn das darf man, glaube ich, nicht unter den Teppich kehren. Lewis Hamilton holt den ersten Sieg im Ferrari, auch wenn es nur der Sprint war.
Genau, also ja, das ist absolut. Erstmal über das Erfreuliche sprechen an dem Wochenende. Sprint Qualifying war schon stark, hat er da die Pole geholt. Im Sprint selbst hatten Lewis Hamilton, das war wirklich wieder der klassische Lewis Hamilton. Er hat die Pole gehabt. Und wenn Lewis Hamilton was kann, dann ist das ein Rennen von vorne kontrollieren. Ja. Da hat er keinen Zweifel dran gelassen, dass er das gewinnt. Da hat er ja keinen Angriff zugelassen, hat das perfekt gemanagt, hat am Ende auch noch gefühlt viel bessere Reifen übrig als Piastri und Verstappen hinter ihm. Also selbst als Piastri dann an Verstappen vorbei ist, wo ich dann dachte, oh, ob der McLaren jetzt auf den Ferrari dann aufschließt. Aber da hat man gesehen, da hat Lewis Hamilton quasi nochmal einen Gang höher geschaltet, hat gezeigt, hier auf meinen Reifen ist noch genug übrig und ist Piastri sogar weggefahren. Ja, das war wirklich ein klassischer Lewis Hamilton, wie man ihn kennt. Also wirklich sehr, sehr starker Sprint. Und ja, irgendwie war die Pace aber dann zum Qualifying fürs Rennen schon irgendwie nicht mehr da bei den Ferrari. Und da dachte ich dann
auch... Haas wahrscheinlich getauscht.
Ja, ja, ist ein paar PS an Haas abgegeben. Ja. Also beim Qualifying dachte ich dann noch, okay, ja, aber Race Pace habe ich dann gedacht, ja, die wird schon passen, weil im Sprint sah das ja so gut aus. Und dann dachte ich schon, ja, Ferrari vielleicht hier, könnte vielleicht um Sieg mitfahren oder so. Aber war irgendwie gar nichts. Also ich meine, es war jetzt nicht mega schlecht erstmal vor der Disqualifikation. Aber war jetzt auch irgendwie nicht mehr so die Pace vom Sprintrennen da, fand ich.
Ich meine, McLaren vor Ferrari, ein Mercedes vor Ferrari, ein Red Bull vor Ferrari. So gesehen ist man im Rennen so ein bisschen den Top-Teams hinterhergefahren, ne? Wären auf Platz 5 und 6 gewesen, wäre die Disqualifikation nicht gewesen. Aber gerade gemessen an den Erwartungen, die auch ich hatte vor der Saison, ist das wirklich deutlich zu wenig. Aber es scheint ja trotzdem möglich zu sein. Siehe Sprint, ne?
Ja, also, das ist irgendwie das verrückt.
Verstehe ich wirklich nicht, warum man hier so diesen Rückschritt gemacht hat im Laufe des Wochenendes. Oder hat man sich ausgeruht oder zu sehr den Hamilton-Erfolg gefeiert? Also...
Ja, also ist ein bisschen komisch, ja. Gut, bei Charles Leclerc sollte man vielleicht auch noch erwähnen, dass er ja direkt Schaden nach Kurve 1 hatte. So,
wobei man also sagen muss, das hat ihn jetzt nicht unbedingt langsamer gemacht.
Ja, also es...
Nein, natürlich nicht, hat das Auswirkungen. Ne?
Ja, also, genau, also weiß ja nicht, wie schnell er sonst gewesen wäre, dadurch, dass das direkt nur 1 passiert ist. Er hat nämlich am Interview gemeint, das war schon viel, was es ausgemacht hat.
Ja, auf jeden Fall, also das ist ja...
Deswegen... ja, das ist halt so eine Sache, dann aber auch wieder, ne, denn der Teamfunk, ne, da waren sie sich ja dann auch so ein bisschen uneinig, ne, also ich glaube, dem Lewis Hamilton hat das da im Rennen gar nicht geschmeckt, dass er Leclerc vorbeilassen musste, ne, also hat er ja auch erstmal ein paar Runden lang ignoriert, und das ist, ja.
Ja, einen beschädigten Leclerc, ne.
Ja, das, also... So in so einer Situation war Lewis Hamilton halt nie, ne? Also im Mercedes hat, gut, da gab es natürlich die Jahre hier mit Rosberg, wo sie die offen haben fighten lassen. Dann die Jahre mit Bottas, da, also da war Hamilton immer der klare Fahrer 1. Da kann man auch wenig drüber diskutieren. Die Strategien waren immer auf Hamilton zugeschnitten.
Ja, definitiv.
Selbst die Rennen, die Bottas hätte gewinnen können, musste der teilweise abgeben. Also da ist Lewis Hamilton war das nicht gewohnt, wieder Worte zu bekommen quasi. Und ja, hat das dann so ein bisschen, wollte sich dann so rausreden, so nach dem Motto, ja, ich lasse ihn vorbei, wenn er nah genug dran ist, wo ich mir dann gedacht habe, Leclerc hängt hinter dir im DRS, der ist seit 3 Runden nah genug dran, so, ja. Ne, das Überholen ist halt schon schwer und er hat ein beschädigtes Auto, so, war dann doch schon klar zu sehen, dass Leclerc der Schnellere auf der Strecke war und er war dann ja auch innerhalb von 1 oder 2 Sekunden nach vorne dann weg, als Hamilton ihn vorbeigelassen hat. Habe ich mich auch ein bisschen gefragt, wo da die Pace von Hamilton von Samstag hin ist, weil da war ja schon eher der Schnellere eigentlich, oder auch Freitag im Sprint-Qualifying. Ja, aber gut, am Ende sind sie jetzt dann disqualifiziert worden.
Genau, also Hamilton war was am Unterboden und bei Leclerc war dieselbe Thematik wie bei einem Pierre Gasly, dass das Fahrzeug am Ende zu leicht war, ne? Und jetzt könnte man ja die Vermutung anstellen, ja gut, da hat ja auch ein Stück Flügel gefehlt. Klar, dass der Wagen zu leicht ist, aber es ist natürlich so, das wird das Ganze dann natürlich mit dem Ersatzflügel gewogen und es war dann auch ein erheblicher Unterschied, ne, zum erlaubten Gewicht.
Genau, also es war am Ende 1 Kilo, was der Ferrari zu leicht war und da muss man dann halt auch wirklich sagen, also sowieso, auch wenn es am Ende 1 Gramm gewesen wäre, irgendwo muss ja eine Grenze sein. Ne? Man kann ja dann nicht irgendwie Toleranz sagen, weil wenn du sagst 5% Toleranz, dann gehen alle Teams wieder an diese 5% Toleranzgrenze. Ja, ne? Ja. So, deswegen, aber 1 Kilo, da lässt sich wenig argumentieren. Also das ist jetzt nicht so wie, ich denke da an Budapest, Sebastian Vettel damals, als er den 2. Platz im Aston Martin geholt hat, da waren es glaube ich 100 Gramm oder sowas. Ne? Mhm. Da denkt man sich dann so, ah, das ist natürlich ärgerlich, 100 Gramm kann man sich schon mal verschätzen. 1 Kilogramm, da musst du dich schon ganz schön verrechnet haben und Ferrari hat ein Statement rausgehauen, vielleicht auch erstmal Pierre Gasly, da weiß ich nicht, wie viel das war, Alpine hat da auch so einen Einzeiler nur rausgehauen, akzeptieren die Entscheidung, let's move on to Japan, so nach dem Motto, Aber bei Ferrari war es so, die haben ein längeres Statement rausgehauen zu beiden Autos. Haben bei Lewis Hamilton einmal zum Unterboden gesagt, ja, wir haben nicht mit so viel Abnutzung quasi gerechnet. Da war es ein halber Millimeter, dass es dann zu viel war. Lässt sich jetzt schwer einschätzen, ob das jetzt sehr viel ist oder nicht. Da fehlt mir da auch ein bisschen die Expertise. Man hat gesehen, dass die Autos sehr stark aufgesetzt haben. Gerade so, wenn man in Kurve 1 reingefahren ist, da hat man diese Spuren auf der Strecke immer gesehen, fand ich. Gut, haben sich verrechnet. Darf auch eigentlich nicht passieren, aber ist halt so. Aber der ein Kilo bei Charles Leclerc haben sie dann so begründet mit, sie haben damit gerechnet, dass es ja eine Zwei-Stop-Strategie ist. Und dass dann quasi am Ende ja auf dem Satz Reifen, die ja mitgewogen werden, noch mehr Gummi drauf ist, weil der letzte Stint kürzer ist, die nicht so abgenutzt sind. Und damit hätten sie gerechnet und deshalb ist er jetzt ein Kilo zu leicht. Und erstmal, man darf das nicht unterschätzen, das ist schon viel, das Gummi, was da verloren geht. Und deswegen sammeln die ja auch immer diese Gummiwurzeln, wurde es bei RTL früher immer genannt, sammeln die ja dann in der letzten Runde auch immer auf, die bleiben an den Reifen kleben und dadurch wird das Auto noch mal schwerer. Also auch wieder so eine Sache, ne? Da sieht man auch mal, dass das wichtig sein kann. Aber wo ich mir dann denke, wenn Ferrari sowas als Begründung sagt, du kannst doch nicht das Auto so knapp berechnen, dass du dir eine Strategiemöglichkeit schon wieder wegnimmst. Das ist doch auch wieder, und das dann nach dem Rennen als Begründung aufzuführen, warum dein Auto zu leicht ist. Ja, wir wollten eine andere Strategie am Anfang des Rennens fahren. Für die Strategie hatten wir uns nicht vorbereitet. Deshalb ist das Auto jetzt am Ende zu leicht.
Und ich mir denke, das ist für ein Top-Team eigentlich ein absolutes Unding. Also
ja. Wirklich. Also es ist natürlich auch so eine Sache, lag es jetzt wirklich daran oder nicht, aber sie haben das in ihrem offiziellen Statement auf Instagram ist der Post auf Instagram da noch. Wer weiß, vielleicht kriegen sie dafür zu viel Hate und nehmen ihn wieder runter. Aber
schnell einen Screenshot machen.
Ja, also auf dem offiziellen Scuderia Ferrari Kanal ist der Post so, wo sie sagen, dass sie nicht mit der Strategie gerechnet haben und deshalb Charles Leclerc zu leicht war. Ja, schwierig. Also, ja, weiß ich nicht. Das spricht nicht gerade wieder für Ferrari. Damit schießen sie sich, glaube ich, ein Eigentor mit der Begründung.
Ja, ich glaube, die könnten nachher noch mal eine Rolle spielen, dann Ferrari. So wie ich das sehe nach der Analyse.
Und ja.
Ich würde sagen, damit schließen wir unsere kleine Rennanalyse oder ja Rennwochenendanalyse ab. Aber im nächsten Kapitel gibt's natürlich wie immer noch unsere Awards. Und einen kleinen Ausflug in die F1 Fantasy haben wir auch noch vorbereitet. Bis gleich.
Er war der Teamarzt des US-Turnteams und der Täter hinter dem größten Missbrauchsskandal der US-Sportgeschichte, Larry Nassar. Mehr als 250 junge Turnerinnen, viele noch Kinder, hat er jahrelang missbraucht. Aber niemand griff ein. Warum nicht? Wer wusste davon und wie konnte das System so lange wegsehen?
US Gymnastics und das Olympische Komitee wussten, dass ich missbraucht wurde. Lange bevor ich von ihrer Kenntnis wusste.
Die ganze traurige Geschichte ab sofort bei Tatort Sport, überall wo es Podcasts gibt.
Kapitel 3 der heutigen Folge nach dem großen Preis von China. Und ja, jetzt gehen wir direkt rein, wieder in unsere Awards. Und ja, bei den Awards gibt's eine kleine Neuerung auf Instagram. Und zwar gibt es in dieser Saison Beiträge zu unseren Auszeichnungen, wo ihr das Ganze nochmal nachlesen könnt, mit einem kurzen Ein- oder Zweizeiler, mit der Begründung zu den ja Fahrern, Teams oder Ereignissen. Das kann ja alles Mögliche auch mal sein. Gerade die Fluppen ist eine sehr beliebte Kategorie. Und ja, Australien-Beitrag ist auch online, könnt ihr euch mal durchgucken und ab China machen wir es dann auch so, dass wir natürlich noch dazu schreiben, wer von uns wen ausgezeichnet hat und ja, ist immer ein ganz schönes Nachschlagewerk und hoffe, das macht das Ganze nochmal ein bisschen übersichtlicher und ja, gehen wir hier direkt rein in den Platin Award für Shanghai und spontane Überlegung. Marc, ich gebe mal zu dir rüber.
Ja, ich hätte jetzt zwei, aber ja, ich habe ja schon gesagt, Piastri war nah dran, wirklich das absolute Maximum aus dem Wochenende mitzunehmen. Deswegen sage ich mal Piastri, also Platz 2 im Sprint, Pole, Rennsieg, Piastri ist für mich der Platin Award.
Wir hatten ja letzte Woche schon einen Doppel-Award, ne?
Ja.
Auch im Hause stimmt, McLaren. Ja. Deswegen möchte ich diesmal was anderes nehmen, damit wir da ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und es ist eigentlich eine ziemlich ungewöhnliche Wahl, glaube ich, weil man das am Anfang nicht so auf dem Schirm hat. Natürlich auch die Disqualifikation spielt da auch noch eine große Rolle, aber ich gib's aufgrund des Rennergebnisses Haas.
Ja, das habe ich gehofft. Den hätte ich nämlich auch gerne noch gegeben.
Weil ich finde, muss man mal erwähnen, doppelte Punkte, 14 WM-Punkte heute geholt. Also ja,
auf jeden Fall.
Das ist gerade gemessen an dem, was man eigentlich erwartet hat von Haas, ein Riesending. Und von daher, ja, finde ich eine sehr, sehr schöne Wahl. Und muss
absolut
ja nicht
berechtigt.
Immer, muss ja nicht immer nur ein Team von ganz oben sein.
Ne? Ja.
Und ja, die Fluppen.
Apropos Teams von ganz oben.
Gute
oder die eigentlich.
Gute Überleitung,
ja. Marc. Ja, also es ist ja schon ein bisschen deutlich geworden. Also für mich ist das Ferrari, obwohl sie ja den Sprintsieg haben, ne? Das ist ja auch wieder so eine Sache, aber.
Du kannst ja auch die halt Ferrari Rennstrategieabteilung irgendwie, ja.
Ja.
Wobei es ja, dann eigentlich auf das Team zu münzen wäre.
Ja, genau, also ich sag's mal, ja, Ferrari, das Team, wer auch immer da die Berechnung im Hintergrund anstellt, aber dass du auch aus zwei unterschiedlichen Gründen die Autos disqualifiziert bekommst, ist halt auch wieder so eine Sache. Da ist ja nicht nur eine Sache schiefgelaufen, sondern gleich zwei. Ne? Also es ja gut, wobei Lewis Hamilton hat ja die Zwei-Stop-Strategie gefahren. Wer weiß, vielleicht wäre der am Ende auch noch zu leicht gewesen mit einer Ein-Stop-Strategie. Es ist halt. Ja, also fehlen mir ein bisschen die Worte. Die Kommunikation jetzt danach, das so zu sagen, hey, Leclerc war zu leicht, weil er nur einen Stop gemacht hat, das hilft der Sache nicht, das macht es nur noch peinlicher.
Ja, gerade so, mit der Begründung verbunden, glaube ich, ist es die passende Fluppe. Und ich habe natürlich auch Überlegungen angestellt, ist ein Liam Lawson jetzt wieder ein Kandidat, ein Jack Doohan mit beiden Strafen jetzt im Sprint und Rennen, aber aufgrund dessen, was ich auch eben gesagt hat, mit Bewertung von Rookies und einen Liam Lawson, letzte Woche ja auch schon erwähnt wurde, nehme ich die beiden Rookies hier mal raus. Auch aus dem Grund, dass Doohan auf der Strecke ja auch recht nah noch an einem Gasly dran war, was man ihm nochmal zugutehalten will. Und ja, ich habe hier dieselbe Wahl wie du mit Ferrari, dem ganzen Statement. Also ist halt blöd, ne, mit einem Sprintsieg, aber ja, also das schafft halt auch wieder schon nur Ferrari. An so einem Wochenende.
Ja, ne? Wo Samstag so gut aussah. Freitag und Samstag so gut und dann, ja.
Das ist schon wirklich kurios, aber ja, es ist. Ich sehe halt sonst auch keinen anderen. Ehrlich, es ist wirklich so.
Ja, also. Na gut. Ferrari, ey.
Ja, Sonder-Award habe ich diesmal nicht.
Nee, ich habe da, glaube ich, jetzt auch keinen Sonder-Award.
Braucht man ja auch nicht. Immer. Und ja. Und jetzt kommt ein Thema, was eigentlich schon aufgenommen war und letzte Woche in das letzte Kapitel gehört hatte. Da es allerdings einen kleinen Tonausfall gab, mussten wir das komplett rausschneiden, da man sonst eben ja die Erklärung dazu nicht so wirklich verstanden hätte. Und ja, ein Thema von uns war ja immer F1 Fantasy. Und da gibt's eine kleine Neuerung, auf die du mich letzte Woche gebracht hast und mir dann eben auch mit der Folge erklärt hast, wie das Ganze funktioniert. Ich würde sagen, da steigen wir jetzt nochmal so ein bisschen ein, nämlich F1 Predict.
Genau, ja. F1 Predict ist jetzt so eine, ja, ich sag mal, Erweiterung oder eine zweite Art von Fantasy-Spiel bei der Formel 1. Also das Normale gibt's immer noch. Da hat sich auch zu letzter Saison gar nicht so viel geändert. Da würde ich jetzt gar nicht mal so weiter drauf eingehen. Aber F1 Predict ist eben neu. Und wie ich finde, es ist so ein bisschen, ja, mehr casual, sage ich jetzt mal. Es ist leicht zu spielen. Man kann jedes Wochenende einsteigen. Da kann wirklich jeder mitmachen. Muss man gar nicht so viel Arbeit reinstecken. Deswegen ganz cool. Und der Kern des Ganzen ist eigentlich, man kriegt 10 Fragen gestellt und man beantwortet die Fragen und je nachdem, bei wie vielen Fragen man richtig liegt und auf was man getippt hat, bekommt man halt Punkte, unterschiedlich viel auch. Und ja, und so tritt man dann quasi, kann man auch gegen Freunde antreten, gegen alle weltweit, die das mitspielen. Ich glaube, wenn man die offizielle Liga gewinnt, hat man dann am Ende irgendwie einen 300 Euro oder 300, ich glaube, in Pfund ist das Gutschein für den Online-Store der Formel 1. Ist jetzt kein riesiger Gewinn dafür, dass man die weltweite Liga gewinnen müsste. Aber also ich finde, es macht Spaß, weil man dann auch so ein bisschen mehr mitfiebert. Und um es vielleicht mal so greifbarer zu machen, jetzt in China zum Beispiel. Also die Fragen sind nicht zwangsläufig immer dieselben jede Woche.
Ja.
Die sind schon zugeschnitten auf die Wochenenden. Und da wird jetzt gefragt, wie sieht das Podium am Ende des Rennens aus? Ja, dann muss man da seine drei Podiumssitter halt tippen. Dann, wie viele verschiedene Teams werden im Sprint Punkte scoren? Und da muss man eine Zahl eintippen. Dann, wer wird im Sprint vorne sein von den folgenden Fahrern? Dann waren Duan, Bortoletto, Hatcher und Lawson aufgelistet. Man muss einen auswählen. Also so funktioniert das Ganze. Und ja, ist ganz cool, ne? Also du hast ja jetzt diese Woche auch schon einmal mitgemacht.
Genau.
Ich hab's in Australien schon direkt mal ausprobiert. Und ja, also für mich führt das schon auch so ein bisschen dazu, dass ich so ein bisschen mehr mitfieber und auch so Sachen, die man sonst jetzt nicht so auf dem Plan hat. So eine Frage war hier, wie viele Autos sind nach Runde 1 noch im Rennen? Ne? Und
genau.
Ich hatte halt auf 20 getippt und dann habe ich halt wirklich auch gehofft, oh, kein Crash in der ersten Runde jetzt. Ja. Und so.
Die fand ich auch sehr spannend. Und hier der kleine Kniff, man kann auch eine Frage aussuchen, für die es am Ende doppelte Punktzahl gibt. Und das war hier in dem Fall meine Frage mit Doppelpunkten. Und ja, da saß ich auch bangend vom Fernseher und dachte mir, jetzt kommt Vater über die Ziellinie, dass ihr die erste Runde schafft, bitte keiner draußen. Und ja, es ist nochmal einfach ein anderes Gucken dann, es ist einfach witzig, auch gerade so, man kann sich mit Freunden battlen, das Ganze macht Spaß und ist auch nicht so dieses stumpfe, ich sag mal jetzt, ich kenne beispielsweise von Kicktipp, Bundesliga-Tippspiel, wo man so stumpf diese einfach die Ergebnisse runterrattert, 2-1, 2-1, 2-1, klar, keine Ahnung, weil man dann auch irgendwann keine Lust hat, das zu tippen, weil es immer dasselbe ist, aber hier verschiedene Fragen zu diversen Thematiken einfach, wo man so ein bisschen nachdenken muss und es macht natürlich auch was aus, wenn man jetzt das Podium tippt und setzt da beispielsweise, was weiß ich, einen Alex Albon mal auf die 3, dann würde das ja wesentlich mehr Punkte geben, als wenn beispielsweise ein Hamilton Dritter wird, ne? Und ja. Das da macht man dann vielleicht auch mal ein paar verrücktere Tipps, weil man denkt, da gehe ich mal ein bisschen Risiko, vielleicht passiert ja was und ist ja auch sehr, sehr spannend. Von daher.
Genau, ja, das ist.
Das finde ich halt wirklich sehr, sehr cool.
Ja, genau, also geht mir ähnlich, das ist so ein bisschen, muss man das abwägen mit den Quoten sozusagen, das Spiel gibt vor, wie viele Punkte für verschiedene Fahrer fällig wären, wenn das dann eintritt und ja, also hat was irgendwie und das Coole ist halt, es ist halt schnell gemacht, ne? Also man muss schon auch so ein bisschen Ahnung haben, sage ich jetzt mal, weil man muss die Fragen ja trotzdem realistisch irgendwie beantworten. Mhm. Es bringt mir ja nichts, wenn ich immer auf die Antwortmöglichkeiten setze, die meisten Punkte geben, aber das passiert halt alles nie, dann kriege ich ja immer 0 Punkte. Also man braucht schon so ein bisschen Wissen über die Formel 1 und muss das schon auch ein bisschen einschätzen können. Es sind immer 10 Fragen, wenn man will, hat man das in 2 Minuten durchgeklickt, ne? Und man kann jede Woche aufs Neue, man muss da kein Team irgendwie sich zusammenbauen, was man jede Woche mitnimmt oder so, sondern quasi jede Woche aufs Neue startet jeder mit den gleichen 10 Fragen und ja, tippt das Ganze dann einmal. Eine Frage gibt, wie du schon gesagt hast, Doppelpunkte, kann man sich frei aussuchen. Ist ganz cool. Das Einzige, was jetzt mein Kritikpunkt so ein bisschen ist, man kann auch wieder so Ligen machen mit Freunden. Allerdings gibt's das nicht, wie bei dem normalen Fantasy, dass man sagt, die Liga startet erst ab Rennen 3.
Genau.
Und das ist jetzt natürlich so ein bisschen schade, weil ich dachte, das geht, hab das so am ersten Wochenende, dachte ich, ich probiere das mal und wenn das cool ist, dann, keine Ahnung, habe ich dir ja schon Bescheid gesagt und dann hol ich wieder ein paar Leute ran und dann spielen wir irgendwie mit 10, 15 Leuten so eine Liga. Ja, das ist jetzt natürlich irgendwie doof, wo ich schon die Punkte für die ersten 2 Wochen habe.
Richtig, ja.
Und du je hast jetzt auch
man
schon
einsteigt, fehlen einem natürlich die Punkte aus den vorherigen Rennen. Und ja, das ist ein bisschen schade. Aber ich glaube, also wenn ihr da irgendwie euch mal gegenseitig battlen wollt, macht da auf jeden Fall eine Liga oder eine Gruppe, wo ihr dann zum selben Rennen alle startet, weil sonst ist es ein bisschen blöd. Aber so vom reinen, ja, auch so ein bisschen Fun-Faktor. Ist das wirklich deutlich höher anzusiedeln für mich als die reine F1 Fantasy?
Ja, es ist zugänglicher und irgendwie so ein bisschen, ja, einfach lockerer, cooler.
So 10 lockere Fragen, mal locker auf aus der Hüfte geschüttelt, man muss sich keine großen Gedanken machen, mehr oder weniger, weil man ja auch nicht weiß, was für Fragen vorher kommen, man muss kein Team zusammenstellen, wie du gesagt hast. Also mir hat's wirklich Spaß gemacht und ich will da auch dranbleiben und ja, können wir auch immer mal so ein Battle machen, was wir dann für Fragen und Antworten gewählt haben in Zukunft. Ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig, das Ganze.
Ja, genau.
Und in dem Sinne, das war unser kleiner quasi Gaming-Abschnitt für diese Folge. Na, gehen wir hier raus und wann ist Suzuka? In 2 Wochen?
Müsste in 2 Wochen sein, ja.
Da haben wir ja mal wieder ein Wochenende Pause dazwischen. Und würde ich sagen, dann bis zum nächsten Mal. Euer Manu.
Und euer Marc.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.